den Springer Medizin Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der ZFA Talks. Mein Name ist Claudia Bayer und ich bin Redakteurin bei springermedizin.de. Und bei mir begrüße ich heute Professor Dr. Jean-François Genot. Er leitet die Abteilung Allgemeinmedizin der Universitätsmedizin in Greifswald und ist Hausarzt in Lubmin. Sie sind ja außerdem Editor-in-Chief der Zeitschrift für Allgemeinmedizin. Dieser Podcast ist ja eine Kooperation der Zeitschrift für Allgemeinmedizin und Springer Medizin. Wir haben also sozusagen heute hier eine Live-Kooperation. Darüber freue ich mich sehr. Schön, dass Sie da sind.
Dankeschön. Ich freue mich auch, dass ich mal im Podcast der ZFA auftreten darf.
Wir sprechen heute über ein Thema, das Ihnen, so viel kann man vielleicht vorneweg schon sagen, sehr am Herzen liegt. Wir sprechen über die chronische Niereninsuffizienz. Oder wie ist es denn eigentlich richtig? Ist es die chronische Niereninsuffizienz die richtige Bezeichnung?
Nein, das hätte ich noch gesagt, ganz genau. Also tatsächlich geht ganz viel durcheinander und die meisten von Ihnen haben wahrscheinlich in der Universität gelernt, dass das chronische Niereninsuffizienz heißt. Mhm. Es hat eine Änderung der Terminologie gegeben und man spricht jetzt von chronischer Nierenkrankheit. Wir haben vorher sogar von Nierenerkrankung gesprochen, es soll jetzt Nierenkrankheit heißen. Da gibt es einen guten Grund für, warum die Nephrologen sich das gewünscht haben. Ich würde mich da als Hausarzt anpassen oder umgewöhnen, weil bis jetzt haben wir die Niere immer nur über die Nierenfunktion, also ihre Filterfunktion, die EGFR definiert. Mhm. Aber die Niere kann sehr krank sein, auch bei normaler EGFR. Und die Proteinurie, die hat nichts mit der Filterfunktion, auf die sich die Niereninsuffizienz bezieht, zu tun. Und deswegen hat man sich schon vor über 10 Jahren entschieden, nicht mehr Niereninsuffizienz zu sagen, sondern Nierenkrankheit. Aber Sie sind in guter Gesellschaft, wenn Sie es falsch machen. Die STIKO sagt das auch immer noch falsch.
Okay, super. Aber CKD bleibt, oder?
CKD ist, bleibt, also das ist einfach als Kürzel, auch wenn das natürlich in Deutschland ein bisschen blöd ist, über Chronic Kidney Disease, aber wir haben kein eigenes Kürzel dafür.
Die CKD ist oft am Anfang eine leise Erkrankung. Häufig steckt dahinter eine Kombination aus bekannten Komorbiditäten. Eine Hypertonie, Diabetes mellitus oder bestimmte Medikamente können die Niere lange unbemerkt schädigen. Umso wichtiger ist es, Nierenfunktionsstörungen frühzeitig zu erkennen und adäquat zu therapieren. Wie genau das gelingt und woran man die Therapieentscheidung eigentlich festmachen kann, darüber wollen wir heute sprechen. Und zum Einstieg würde ich sagen, fangen wir doch mal damit an, wie erkennt man eigentlich, dass es der Niere gut oder schlecht geht? Welche Laborwerte sollten denn bei so einem initialen Nierencheck mindestens dabei sein?
Ja, Sie haben ja schon gerade was ganz Richtiges gesagt, dass man das eigentlich so klinisch gar nicht merken kann an Symptomen, ob es der Niere gut geht oder nicht. Sondern was wir da üblicherweise tun, ist, dass wir Kreatininbestimmungen im Serum machen. Kreatinin wird vor allem im Muskel gebildet und dann ausgeschieden und man kann dann zurückrechnen die sogenannte geschätzte Estimated Glomeruläre Filtrationsrate, EGFR. Das hat ein paar Hasenfüße. Die Annahmen über das Kreatinin, die müssen nicht immer stimmen. Ich sage Ihnen zwei Beispiele. Zum Beispiel, Sie haben jemanden, der die Beine amputiert hat oder der eine sehr geringe Muskelmasse hat, dann stimmt das nicht. Oder beim Bodybuilder stimmt das auch nicht. Und wir haben immer mehr Menschen, das hatte ich neulich bei einer mittelalten Frau, aus meiner Sicht eine junge Frau, die auch Bodybuilding gemacht hat und Kreatinin gegessen hat. Mhm. Und wenn ich dann im Blut das Kreatinin, was sie sich mit Nahrungsergänzungsmitteln zuführt, messe, dann mache ich natürlich falsche Schlüsse über die Nierenfunktion. Und wir reden ja nicht mehr von der Niereninsuffizienz, sondern wir reden von der Nierenkrankheit heute, weil es nicht nur um die Nierenfunktion geht, also ihre Funktion, wie sie Blut reinigen kann, die wir dann ausdrücken über die glomeruläre Filtrationsrate. Der Niere kann es auch sehr schlecht gehen. Also üblicherweise sollte, wenn das Blut gefiltert wird, im Nephron sollte kein Protein übertreten und im Urin sein. Und deswegen ist es sinnvoll, wenn man wirklich wissen will, wie es der Niere geht, dass man auch guckt, wie viel Eiweiß im Urin ist. Und da reicht es nicht, einen ganz normalen Urinsticks zu nehmen. Und was wir da tun heute, ist die sogenannte UACR. Das steht für die Urin-Albumin-Kreatinin-Ratio. Fast alle werden sich erinnern, im Medizinstudium, im Physiologiepraktikum musste mal 24 Stunden der Urin gesammelt werden, damit man eben halt rauskriegen kann, wie viel Protein am Tag da ausgeschieden wird. Und der Trick bei der UACR, der ist der, wir gehen davon aus, dass der Mensch ungefähr 1 Gramm Kreatinin am Tag ausscheidet. Und man muss jetzt nicht mehr 24 Stunden den Urin sammeln, was mit Patienten ganz schlecht klappt. Und man kann den Urin zu jeder Tageszeit nehmen. Das muss nicht morgens oder mittags sein. Man misst in dem Urin das Kreatinin, dann weiß man, wie das verdünnt ist und kann dann in Bezug dazu die gemessene Menge von Albumin rechnen. Das ist auch schon ein wichtiges kleines Detail. Wir messen nicht das Protein, wir messen tatsächlich das Albumin im Urin. Nicht alles Protein im Urin ist Albumin, aber darauf hat man sich geeinigt. Und das ist eine sehr gute Methode, wie man rauskriegt, wie es der Niere ist. Wenn man diese beiden Werte hat, dann ist man ganz gut orientiert. Aber ob man das bei jedem einfach so bestimmen soll, so wie Sie das gesagt haben, weil es könnte ja was mit der Niere sein, darüber kann man streiten.
Das wäre meine nächste Frage gewesen. Unter welchen Voraussetzungen würden Sie denn überhaupt diese Parameter checken?
Alle, die die DGAM gut kennen, wissen, dass wir sehr kritisch sind, was Screening-Untersuchungen angeht, weil wir ja sehr viel Geld und Zeit verschwenden können mit Menschen, die keine Krankheit haben. Die, die sehr gut in Abrechnung sind und sich gut auskennen im Bundesmantelvertrag, die wissen, dass die Kreatininbestimmung zum Beispiel nicht mehr Teil des Checkups ist. Und zwar schon sehr lange. Das liegt daran, dass es keine Evidenz dafür gibt, dass es sinnvoll ist, bei Menschen, die keine Risikofaktoren haben, einfach so die Nierenfunktion zu bestimmen. Aber es gibt unheimlich viele Gelegenheiten, wann sie es tun sollten, und die sind wichtig. Und dazu gehört zum Beispiel ein neu diagnostizierter Bluthochdruck, eine längerfristige Einnahme von nephrotoxischen Medikamenten, alle Menschen mit Diabetes. Das sind die Risikofaktoren, die Sie ja schon angesprochen haben. Und da sollte man nach der Niere gucken. Wie oft man gucken soll, darüber kann man sich auch streiten. Das hängt ein bisschen davon ab, wo man ist. Es gibt keine gute wissenschaftliche Methode, mit der Sie festlegen können, es ist sinnvoll, alle 6 oder alle 12 Monate zu schauen. Da ist ein bisschen auch ärztliche Intuition gefragt. Und so als Faustregel kann gelten, dass bei jüngeren Patienten die Niere nicht unbedingt geschaut werden muss, sei denn es treten welche von den Erkrankungen auf. Und bei älteren Patienten wird sehr häufig geschaut. Wir haben da auch mal Analysen gemacht von Abrechnungsdaten. Und es gibt in Deutschland kein großes Problem damit, dass die Niere nicht häufig untersucht wird. Das kann man fairerweise sagen.
Okay, also eher andersrum, eher dann zu viel Diagnostik als zu wenig.
Natürlich gibt es arztferne Menschen. Wer nicht zum Arzt geht, der bekommt auch keine Blutuntersuchungen. Mhm. Und natürlich gibt es auch Menschen, die besser zum Arzt gehen würden. Aber ob die das tun würden, wenn wir jetzt ein Nierenscreening anbieten würden, da habe ich meine Zweifel.
Wenn man jetzt diese Befunde erhebt, dann stellt sich die Frage gerade auch bei älteren Menschen, wie unterscheide ich denn zwischen einer altersbedingten physiologischen oder einer pathologischen Abnahme der eGFR im Alter?
Ja, das haben wir uns in der Leitlinie nicht getraut, aber es gibt so eine Faustregel. Man kann davon ausgehen, dass ab dem 40. Lebensjahr die Menschen ungefähr 1 bis 1,5 Milliliter eGFR jedes Jahr verlieren, also sozusagen physiologischer Verlust, was wir dann einfach nicht als Krankheit, sondern Alter bezeichnen würden. Und die meisten von uns starten ja mit 110, 120, 130 Milliliter eGFR, und die eGFR nimmt dann im Laufe des Lebens ab. Und wir müssten eigentlich altersstandardisierte eGFR-Werte haben. Man hat versucht, an der Formel, also die eGFR ist ja ein errechneter Wert aus Alter, Geschlecht und dem Kreatininspiegel im Blut. Man hat versucht, das anzupassen. Also es hat den Versuch gegeben, eine Altersformel zu machen. Das hat aber nicht geklappt. Und jetzt haben wir aber so viel epidemiologische Daten, dass wir wahrscheinlich in der nächsten Auflage der Leitlinie eine bisschen bessere Orientierung geben als ganz grob. Ab dem Alter von 40 kannst du etwa 1 bis 1,5 Milliliter abrechnen, bevor du sagst, da hat jemand eine Insuffizienz. Das ist insbesondere bei älteren Patienten, also ein 70-jähriger Patient, der eine eGFR von knapp über 60 hat, das kann man noch als altersentsprechend werten, und das muss nicht unbedingt auffällig sein.
Wenn Sie es jetzt kurz und knapp zusammenfassen müssten, wie sichern Sie die Diagnose einer chronischen Nierenkrankheit?
Ja, also eine chronische Nierenkrankheit kann ich ja nur sichern, wenn ich mehrere Werte habe. Also üblicherweise muss ich 2 Werte im Abstand von mehr als 3 Monaten haben, damit ich das Kriterium chronisch erfüllt habe. Und die EGFR alleine macht aber noch nicht die Nierenkrankheit, sondern im Regelfall brauche ich dann dazu auch die UACR. Und wir empfehlen, die UACR zu messen ab einer EGFR kleiner 60. Und wir empfehlen, die UACR zu messen, wenn Sie jüngere Patienten haben, die eine EGFR haben, die einfach nicht zu ihrem Alter passt. Oder, das ist auch noch wichtig, viele Hausärzte haben ja Nierenwerte über einen langen Zeitraum. Und wenn jemand so ganz plötzlich einen starken Abfall hat, also ein starker Abfall, wo man sagen würde, das ist nicht ganz normal, also ein Abfall der EGFR über mehr als 2,5 Milliliter, da muss man aber aufpassen, es gibt ja eine gewisse Varianz, wenn jemand nicht getrunken hat. Oder ein Abfall von 15 Millilitern innerhalb von einem Jahr, das ist sicherlich nicht normal. Und da sollte man auf jeden Fall in eine, die ist ja nicht ganz billig, in eine UACR investieren, damit man weiß, wie es der Niere geht und dann auch eventuell kurzfristiger kontrollieren.
Und was ist mit bildgebender Diagnostik? Also wann würde der Ultraschall zum Beispiel zum Einsatz kommen?
Ja, das hat sich geändert. Das hatten wir vorher nur bei bestimmten Risikokonstellationen empfohlen. Und wenn man die Diagnose einer CKD stellt, dann sollte man einmal sicherstellen, was mit der Niere los ist. Der Ultraschall trägt relativ wenig dazu bei, aber es könnte immer noch die Möglichkeit sein, könnte es sich um eine polyzystische Nierenerkrankung handeln. Und bei älteren Menschen müssen wir auch immer dran denken, es gibt ja auch obstruktive Harnwegserkrankungen bei Männern, die auch mal in seltenen Fällen postrenal bedingte Nierenstörungen machen können und das sollte man ausschließen. Unterschiede in der Nierengröße können hinweisend sein, dass es ein Durchblutungsproblem gibt. Der Diagnostic Yield, also wie häufig man da was findet, was wirklich die Behandlung beeinflusst, ist gering, aber wir haben uns geeinigt, wir sind ein Industrieland, das ist eine leicht verfügbare Untersuchung, dass man wenigstens einmal, wenn man sich entscheidet, die Diagnose zu vergeben, danach schauen sollte.
Und ist ja auch in vielen Hausarztpraxen mittlerweile verfügbar.
Das ist unterschiedlich. Ich arbeite in Mecklenburg-Vorpommern. Dort haben sehr viele Hausarztpraxen keinen Ultraschall. Ich habe früher in Niedersachsen gearbeitet. Da würde ich sagen, da war das Standard. Das kann man so nicht sagen.
Nun geht es ja auch darum, das Risiko abzuschätzen für eine weitere Progression, bevor wir jetzt dann später auch noch über die therapeutischen Optionen sprechen. Mit Risikokalkulatoren lässt sich das Risiko eines Nierenversagens bestimmen, beziehungsweise das Risiko einer Nierenersatztherapie. Da gibt es online, wenn man das mal in die Suchmaschine eingibt, eine ganze Reihe von Angebote. Sie haben heute auch einen mitgebracht, einen dieser Nierenrechner. Den habe ich auch in den Shownotes verlinkt. Zugrunde liegt dem dabei die sogenannte Kidney Failure Risk Equation. Auf welcher Basis erfolgt denn dort die Risikobewertung?
Genau, das ist ein besonderes Herzensthema. Dazu haben wir auch letztes Jahr in der ZFA einen Artikel publiziert. Das war eine wichtige Änderung in der KDIGO-Leitlinie, als die neu aufgelegt wurde, die wir auch dankbar übernommen haben in unsere Leitlinie, dass man eine Abschätzung des Risikos, ein Nierenversagen zu haben, mit der Kidney Failure Risk Equation macht. Interessanterweise hat die KDIGO sich nicht genau für diese Gleichung festgelegt, aber das ist die am besten etablierte, die ich ihm darum auch empfehle. Und ich habe mit dem Erfinder dieser Gleichung, die ist nicht ganz neu, also die ist schon über 15 Jahre alt, das ist Navdeep Tangri, ein kanadischer Nephrologe. Mit dem habe ich gesprochen, habe von ihm die Unterlagen bekommen und habe eine deutsche Webpage dazu gemacht, die heißt, also kann man sich schön merken, www.risiko-nierenversagen.de. Und dort kann man die Daten eingeben. Die KDIGO-Klassifikation berücksichtigt halt Alter und Geschlecht nicht. Und wenn Sie das berücksichtigt haben wollen, dann nehmen Sie die Kidney Failure Risk Equation, da geben Sie das Alter ein und das Geschlecht und dann geben Sie noch ein die EGFR und das ist dann auch noch wichtig, die UACR. Und das ist nochmal eine Motivation, weil wir wissen, dass die UACR in Hausarztpraxen nicht häufig bestimmt wird, wenn Sie sich Sorgen um die Niere machen und wenn Sie eine Abschätzung haben wollen, wie wahrscheinlich ist es, dass ein Nierenversagen eintritt. Haben wir früher auch anders gesagt, terminale Niereninsuffizienz, das möchten die Nephrologen heute nicht mehr nehmen, weil das zu verängstigend ist. Dann können Sie das mit der Kidney Failure Risk Equation abschätzen und dann bekommen Sie ein Risiko, in den nächsten 2 Jahren, in den nächsten 5 Jahren ein Nierenversagen zu erleiden. Und das Gute daran ist, das können Sie dann auf das Alter beziehen.
Wofür muss ich denn das überhaupt abschätzen können? Also hat das direkte Implikationen für die Therapieentscheidung?
Ja, ich sage immer, Nephrologen sind eine ganz wertvolle Spezies. Es gibt in Deutschland 1200 Nephrologen und 950 Niedergelassene. Das heißt, wir haben ganz viele Menschen, die eine eingeschränkte EGFR haben. Ungefähr 8 bis 10 Millionen Menschen. Mhm. Das heißt also, wir als Hausärzte müssen die meisten von diesen Patienten gut betreuen und müssen eine gute Entscheidung treffen, wer von denen zu diesen seltenen, wertvollen Nierendoktoren und Doktorinnen gehen darf. Und das kann ich mit der Kidney Failure Risk Equation ganz gut machen. Und es hilft mir auch noch, das ein bisschen altersadaptiert zu tun, weil wenn ich ein Risiko von 2% habe, das ist für einen 80-Jährigen wahrscheinlich relativ unbedeutend. Und das ist aber für jemanden, der jünger ist und der noch eine Lebenserwartung hat von 20, 30, 40 Jahren, ist das wahrscheinlich schon ein Risiko. Man sagen würde, oh, das ist aber deutlich erhöht. Da würde ich gerne zu einem Nephrologen gehen. Wir werden noch auf die SGLT2 hier mal zu sprechen kommen und da halte ich es auch für wichtig, dass man diese Entscheidung basiert an der UACR trifft. Das ist überhaupt meine Kernbotschaft. Wenn Sie an die Niere denken, denken Sie nicht nur an die EGFR und den Kreatinin, sondern denken Sie auch an die Albuminurie.
Das kann man sich doch ganz gut merken. Gibt es denn noch andere Konstellationen, wo Sie sagen, da würden Sie die Behandlung direkt an die nephrologische Facharztpraxis weitergeben?
Ja, wenn Sie einen rapiden Abfall haben, der EGFR, wie wir das gesagt haben, also ein Abfall von 15 Milliliter in einem Jahr. Es gibt eine Sache, wo Sie nochmal einen Schritt zurückgehen können. Das kommt gelegentlich vor. Wir wissen, dass wir die meisten Menschen, die eine, das heißt jetzt auch nicht mehr, wie wir das früher genannt haben, ein akutes Nierenversagen. Das hieß dann Acute Kidney Injury oder AKD, Acute Kidney Disease. Dazu haben wir auch einen sehr schönen Artikel in der ZFA publiziert, 2023, zusammen mit Elisabeth Matthias. Wir wissen, dass wir das oft nicht mitschneiden, weil das akute Nierenversagen oder die akute Nierenerkrankung oft asymptomatisch verläuft, zumindest in unserem Setting, in der Hausarztpraxis, im Krankenhaus anders. Sie sollten immer überlegen, wenn Sie einen plötzlichen starken Abfall der EGFR haben, könnte es ein akutes Nierenversagen sein, wenn die Menschen nicht schwer symptomatisch sind. Und was ich persönlich erlebe, ist häufig, ich hatte so starke Knieschmerzen und habe ganz viel Ibuprofen genommen. Mhm. Da dürfen Sie das Ibuprofen absetzen. Und dann mal tapfer zuwarten, ob sich die Niere erholen wird. Und das ist natürlich ein wichtiger Moment. Die meisten gesunden Menschen werden ja unter Ibuprofen kein Nierenversagen erleiden. Wenn das passiert, so ein akutes Nierenversagen, ist natürlich ein Hinweis, dass die Niere eventuell vorgeschädigt ist. Und da sollten Sie sich überlegen, ob Sie das nicht monitoren möchten und überlegen, ob Sie das nephrologisch mitbetreuen lassen. Das ist natürlich auch immer eine Frage, wie sehr interessiert Sie das Thema, wie sicher sind Sie da? Und ich finde grundsätzlich als Hausarzt, wenn ich mir unsicher bin in der Diagnose, dann finde ich das ganz toll, wenn es Spezialisten gibt. Und ich finde es wichtig, dass ich als meine eigenen Grenzen gut erkenne und wenn ich mich nicht ausreichend kompetent fühle, dann eine Überweisung veranlasse.
Jetzt haben wir die Therapie schon angesprochen und die kann ja auch dann in der Hausarztpraxis begonnen werden.
Das kommt immer so ein bisschen drauf an, weil vor die Therapie haben die Götter ja die Diagnose gestellt. Diesen Spruch hasse ich. Ja, genau. Und das ist tatsächlich bei der Niere auch schwierig, weil so ganz, ganz genau, warum die Nierenfunktion bei den Menschen nicht mehr so gut ist, warum die Niere krank ist, das finden wir oft so en Detail gar nicht raus. Es gibt ein paar häufige Ursachen, die Sie schon angesprochen haben. Diabetes und Bluthochdruck, und das sind ja Dinge, die ein Hausarzt wunderbar behandeln kann. Ich kann auch wunderbar gucken, ob da Medikamente eingenommen werden, die für die Niere nicht gut sind. Da gibt es eine super Webpage, www.dosing.de, wo man gucken kann, wie man da die Tabletten angemessen dosiert, basiert an der EGFR. Aber man sollte trotzdem noch einmal weiter gucken. Die UACR hatte ich schon erwähnt, wir hatten auch schon den Ultraschall erwähnt, aber es gehört trotzdem mit dazu. Auch wenn ich gesagt habe, dass der Urinstix für die Eiweißbestimmung ist ja so ein Urinstreifentest nicht gut geeignet. Aber über Blut im Urin sollte man Bescheid wissen. Und die Konstellation nicht gut kontrollierter Blutdruck, Eiweiß im Urin und Blut im Urin. Das ist ein Hinweis auf eine mögliche Glomerulonephritis. Das ist eine Krankheit, die wir Hausärzte nicht behandeln. Das ist eine Krankheit, die zum Glück sehr selten ist. Aber es wäre total ärgerlich, wenn wir schon merken würden, die Niere ist nicht gut. Und wir würden nicht dieses Minimum Assessment machen, um zu erkennen, da ist jemand, den sollte ich als Hausarzt lieber nicht behandeln. Der braucht zum Beispiel eine immunsuppressive Therapie und da muss eventuell auch sowas wie eine Nierenbiopsie gemacht werden. Da werde ich als Hausarzt auch nicht die Indikation stellen, aber massive Proteinurie, ungeklärte Hämaturie. Und das sind sehr gute Gründe, warum man dann sagen sollte, hier muss weiter abgeklärt werden, ob das jetzt nicht einfach, ich sage jetzt mal, die unspezifische, nicht so ganz genau abgeklärte mit Alter und Blutdruck und Diabetes zusammenhängende Nierenschwäche ist, sondern was anderes.
Sehr gut, aber das heißt, in den Konstellationen, die Sie selber behandeln, das Mittel der ersten Wahl ist erstmal die Therapie der Grunderkrankung. Wenn das nichts hilft, wie macht man weiter?
Ja, das ist die Frage, was hilft. Also es wird ja nicht besser. Also grundsätzlich gucken wir erstmal nach dem Blutdruck und sollten da einigen. So, da gibt es ein bisschen Debatte, wie tief der Blutdruck denn sein soll. Also der Blutdruck sollte optimalerweise unter 140 liegen. Und wenn Sie jemanden mit Proteinurie haben, würde ich Ihnen empfehlen, auch ein bisschen tiefer zu gehen, also 130. Ich würde den Blutdruck nicht zu stark senken. Und was wichtig ist, wenn der Blutdruck schon behandelt ist, dann sollten Sie vor allem darauf achten, ob da eine sogenannte RAS-Blockade mit dabei ist, also ein ACE-Hemmer oder ein Angiotensin-Rezeptorblocker, und ob der Blutdruck ausreichend gut eingestellt ist. Und das müssen Sie auch bedenken, wenn Sie die Kidney Failure Risk Equation oder andere Sachen machen. Wenn Sie neu eine RAS-Blockade anfangen, dann können Sie davon ausgehen, dass die EGFR um etwa 5 Milliliter abnimmt. Das ist gewollt. Also wenn man länger guckt, wird es zu einem geringeren Verlust der Nierenleistung kommen. Aber Sie sollten sich nicht wundern. Also eine Abnahme, wenn man eine Therapie mit einem ACE-Hemmer neu startet um 5 Milliliter, ist absolut in Ordnung und tolerabel und kein Grund, damit aufzuhören. Das trifft übrigens auch, da werden wir ja gleich drüber sprechen, auf die SGLT2-Hemmer zu. Das war ja am Anfang auch ein Grund, warum die bei eingeschränkter Nierenfunktion sogar kontraindiziert waren und man nur mit Vorsicht bei einer EGFR kleiner 60 damit starten sollte. Das ist normal. Man sollte sich überlegen, wie oft man kontrolliert und dann den Verlauf beobachten. Und wenn man einen stärkeren Abfall hat in der Zeit, konstant einen Abfall über mehr als 2,5 jedes Jahr haben, oder noch stärkerer Abfall, 25% von dem Ausgangswert innerhalb von einem Jahr. Das sind alles Gründe, warum Sie überweisen sollten. Und wo Sie grundsätzlich einmal anhalten sollten, ist, wenn die EGFR unter 30 ist. Jetzt muss man aufpassen, wir haben in unserem Pflegeheim sehr viele Menschen, das hat Guido Schmiemann in der IMRIM-Studie sehr schön rausgearbeitet. Wir haben sehr viele Menschen, die eine niedrige EGFR haben. Das sind nicht die Patienten, an die ich denke, aber Patienten, die noch eine längere Lebenserwartung haben und die eventuell eine Nierenersatztherapie gebrauchen könnten, für die ist es wichtig, dass sie mindestens ein halbes Jahr, bevor die Nierenersatztherapie losgeht, dass sie vorbereitet sind. Es macht also eine Notfalldialyse, hat eine sehr schlechte Prognose. Und die meisten Menschen, die wir in der Hausarztpraxis sehen mit einer EGFR von 30, sind da nicht gefährdet. Aber dann sollte ich einen Plan haben, dass ich die Niere regelmäßig kontrolliere. Also in diesem Fall würde ich schon empfehlen, mindestens zweimal im Jahr. Und viel wichtiger aber als regelmäßig zu kontrollieren, ist, dass Sie kontrollieren in kritischen Situationen. Also das heißt, neu aufgetretene Erkrankungen, Medikamentenwechsel, Durchfallerkrankungen, Erbrechen. Dann sollten Sie vor allem schalten, könnte die Niere hier mit betroffen sein. Und da müssen eventuell ja auch Drug Holidays gemacht werden. Also wo man den SGLT2-Hemmer oder sogar den ACE-Hemmer weglässt.
Das ist der SGLT2-Hemmer, also die Inhibition des Natriumglucose-Cotransporters 2, so heißt er mit vollem Namen, ja auch schon öfter gefallen. Das war ursprünglich ein Diabetes-Medikament. Mittlerweile ist der Einsatz aber viel breiter und auch in der chronischen Nierenkrankheit hat sich ein positiver Nutzen herausgestellt. Und zwar auch unabhängig von einer Diabetes-Grunderkrankung. Jetzt ist aber die spannende Frage, die viel beforscht und viel diskutiert wird, wer profitiert denn eigentlich genau von so einem SGLT2-Hemmer? Was sagen denn die aktuellen Leitlinien von der DGAM und von der KDIGO?
Also ganz hundertprozentig übereinstimmen tun die nicht. Und das hat auch gute Gründe. Also erstmal, Sie haben schon richtig gesagt, dass man ja, ich hatte ja schon erzählt auch, dass man am Anfang gedacht hat, es kommt zu diesem Abfall der EGFR und man darf einen SGLT2-Hemmer nur bei gesunder Niere einsetzen. Und dann hat man aber im Verlauf der Studien schnell gesehen, für einen längeren Zeitraum nimmt die EGFR dann weniger stark ab. Und ein wichtiges Kriterium ist in den Leitlinien immer noch die Präsenz einer Albuminurie. Die Studien haben zum Teil unterschiedliche und teilweise leider nicht an der Einteilung von Kadigo, der Albuminurie, also in Albuminurie A1, A2, A3, haben sie sich nicht dran gehalten. Manche Studien haben 200 Milligramm pro Gramm genommen, andere haben 300 genommen. Und wir haben das in der Leitlinie gemeinsam mit den Nephrologen so entschlossen, also ein SGLT2-Hämmer sollte erwogen werden und wir haben nicht gesagt, sollte verordnet werden, sollten erwogen werden bei einer EGFR kleiner 60 und einer Albuminurie A3. Und bei jemandem, der eine EGFR kleiner 45 hat, kann auch ohne Albuminurie SGLT2-Hämmer erwogen werden. Das haben wir mit Absicht so ausgedrückt, weil ansonsten würden sehr, sehr viele ältere Menschen eine Indikation für den SGLT2-Hämmer haben, die davon vermutlich wenig profitieren. Und das liegt auch mit einem kritischen Blick auf die Studien. In den Studien, die gemacht worden sind, nachdem man in den ursprünglich zu einem anderen Zweck gemachten Studien entdeckt hat, oh, SGLT2-Hämmer haben positiven Effekt auf die Nierenfunktion. Da hat man Patienten ausgewählt, wo man innerhalb von relativ kurzer Zeit relativ viele Menschen den schlimmsten Endpunkt erreicht haben, nämlich, dass sie eine Nierenersatztherapie gebraucht haben. Jetzt muss man sagen, wenn man innerhalb von 2 Jahren mit einer überschaubaren Zahl von Patienten einen Studienendpunkt erreichen will, also das Ereignis, dass Patienten eine Nierenersatztherapie brauchen, ist ja sehr selten. Die haben kombinierte Endpunkte genommen. Die haben da im Regelfall noch kardiovaskuläre Endpunkte. Und was die Nierenendpunkte, haben sie zum Beispiel auch einen Abfall von der EGFR um 50% oder einen Abfall der EGFR unter 30 und ähnliche Endpunkte zusammengeführt. Und das ist in diesen Studien in einem ausreichend hohen Maß, also innerhalb von 2 Jahren haben teilweise 10-15% der Patienten in diesen Studien den Endpunkt erreicht. Das waren Hochrisikopatienten. Die waren ganz genau ausgewählt. Ich halte die Ergebnisse dieser Studie für nicht gut übertragbar in die Hausarztpraxis. Und wir sollten deswegen versuchen, dass wir Hochrisikopatienten mit dem SGLT2-Hämmer behandeln, bei denen dann auch die Benefits eintreten können. Ich habe Ihnen das mal zusammengefasst, basierend auf der Meta-Analyse, die wir in der Leitlinie zugrunde gelegt haben. Wenn 1000 Menschen mit CKD das Medikament einnehmen, dann haben sie eine absolute Risikoreduktion auf dem Endpunkt CKD im Sinne von Nierenversagen von 11 pro 1000 Patienten. Und bei Menschen mit Diabetes haben sie 15 pro 1000 Patienten, die das nehmen. Ist also keine besonders beeindruckende Intervention. Das Problem ist, dass die Studien sind oft nur 2-3 Jahre gelaufen. Und wenn Menschen eine längere Lebenserwartung haben, dann müssen wir halt, wenn wir das über 10 Jahre denken, dann ist das natürlich ein ganz anderer Effekt. Aber wir können nicht sagen, ob der Effekt über 10 Jahre geht. Die Studien haben wir nicht.
Das heißt, was bräuchte es denn aus Ihrer Sicht dann noch für Studien, um da ein bisschen mehr Klarheit zu schaffen?
Ja, ich glaube, wir bräuchten Studien, die in Hausarztpraxen laufen. Und das müssten pragmatische Studien sein, weil da müssten ganz andere Mengen an Patienten rein mit den Komorbiditäten, die wir dann auch noch haben. Aber das muss man sagen, die Komorbiditäten sind nicht das Problem. Die hatten eher zu kranke Patienten in den Studien, damit sie die Endpunkte beobachten konnten. Und ich würde behaupten, die Menschen sind bei uns nicht so krank. Und das hat sich jetzt auch, es ist eine neue Systematic Review von Natalie Staplin in JAMA erschienen. Der hat weniger Studien berücksichtigt als der Nuffield Review, den wir in der Leitlinie zugrunde gelegt haben. Der hat nur 8 Studien mit SGLT2-Hämmer berücksichtigt. Und die kommt zu dem Schluss, dass die UACR eigentlich gar keine Rolle spielt und dass eigentlich man allen Menschen mit einer EGFR von 60 einen SGLT2-Hämmer anbieten sollte. Und da bin ich nicht mit einverstanden. Das halte ich für eine sehr starke Ausweitung. Und die meisten Menschen mit einer EGFR von 60 werden nie einen der relevanten renalen Endpunkte erreichen.
Auch SGLT2-Hämmer sind ja nicht ohne Nebenwirkungen. Vielleicht können wir da noch mal kurz drüber sprechen. Worauf sollte man denn achten, wenn man die verschreibt? Was sollte man im Auge behalten?
Ja, was man im Auge behalten soll, ist, wann man damit anfängt. Wenn jemand schon eine EGFR von 20 hat, sollten Sie nicht mit einem SGLT2-Hämmer anfangen, weil also ungefähr ab 15 wird es sehr kritisch, ob man nicht eine Nierenersatztherapie braucht. Und wenn jemand einen Abfall von 20 auf 15 hat, dann haben Sie den ja in den Bereich gebracht, wo er eventuell schon eine Nierenersatztherapie braucht. Das ist bei ganz alten Menschen so sicher nicht der Fall. Sie dürfen aber die SGLT2-Hämmer weiter verordnen, wenn jemand unter Therapie unter 20 kommt. Eine andere wichtige Nebenwirkung ist, und das haben wir auch relativ schnell mitbekommen, als wir angefangen haben, Menschen mit Diabetes zu behandeln, sind urogenitale Infektionen. Wahrscheinlich kommt es zu keinem besonders starken Anstieg der bakteriellen Infektionen, aber da wir normalerweise keinen Zucker im Urin ausscheiden, kommt es zu einem Anstieg der Mykosen. Die Pilze können scheinbar das ganz gut verwerten, den Zucker, den wir dann im Urin ausscheiden unter dieser Wirkung. Das sollte im Regelfall nicht dazu führen, dass der SGLT2-Hämmer abgesetzt werden muss. Wir haben jetzt in der ZFA gerade in dem Studienreview eine Studie besprochen, die gezeigt hat, dass wenn man wegen urogenitalen Infektionen den SGLT2-Hämmer absetzt, dass das für die Patienten nachteilig ist. Ich muss aber als Kliniker sagen, ich habe schon bei manchen Patienten Versuche gemacht des Wiederansetzens und es war einfach nicht auszuhalten. Auf der anderen Seite habe ich Patienten, die haben diese urogenitalen Infektionen, die haben aber, das habe ich jetzt nicht bei Niere, weil man das nicht merkt, aber bei Herzschwäche gesehen, die haben den Unterschied, wie es ihnen geht, so stark gemerkt, dass sie diese Infektionen in Kauf nehmen.
Und über die sogenannten Sick Day Rules haben wir vorhin schon gesprochen. In welchen Fällen würden Sie denn tatsächlich pausieren?
Also Durchfallerkrankungen, Erkrankungen mit Erbrechen sind ein guter Grund. Auch so, wenn es einem nicht gut geht unter diesen Medikamenten. Es gibt noch ein paar seltenere Nebenwirkungen, die aber relevant sind bei SGLT2-Hämmern. Es gibt die sogenannte normoglykämische Ketoazidose. Man braucht ein hohes Verdachtsmoment, weil wir untersuchen ja normalerweise nicht auf Ketonkörper im Urin. Das können wir aber in der Praxis. Es ist in dem Standard-Urinsticks mit drin. Das sollte man im Kopf haben. Es kommt zu einem Abfall des Insulins unter der Therapie mit SGLT2-Hämmer. Da kann man eine ganz normale Normoglykämie im Blut haben. Aber in der Zelle, die Aufnahme von Zucker in der Zelle, was die Zelle braucht für ihren Stoffwechsel, das geht nur mit Insulin. Und wenn dann der Insulinabfall dazu führt, dass die Zellen zu der Deckung ihres Energiebedarfs in die Ketogenese gehen müssen, dann können sie eine lebensgefährliche Ketoazidose bekommen. Deswegen also Menschen, die in SGLT2-Hämmer, die verwirrt sind, die nicht richtig ansprechbar sind, da sollten Sie immer dran denken, dass das der Fall sein kann.
Ich würde Sie bitten, jetzt am Ende vielleicht nochmal zusammenzufassen. Was möchten Sie Ihren hausärztlich tätigen Kolleginnen und Kollegen mitgeben? Einige Punkte haben wir ja schon rausgearbeitet, aber was ist die Message? Was nimmt man mit?
Die Niereninsuffizienz ist jetzt die Nierenkrankheit und der Grund ist, dass die EGFR alleine nur was zur Filterfunktion der Niere sagt, aber nicht sagt, wie es der Niere geht. Ich würde mich freuen, wenn Sie auffällige Nierenwerte sehen, dass dort auch mal die Albuminurie bestimmt wird. Das müssen wir heute mit nicht mehr so kompliziert machen mit der 24-Stunden-Sammlung, sondern das können wir mit der Albumin-Kreatinin-Ratio im Urin. Das müssen Sie auch nicht selber ausrechnen, das macht Ihnen das Labor. Und das hilft Ihnen, eine bessere Entscheidung zu treffen. Hat jemand eine EGFR unter 60, können Sie die Kidney Failure Risk Equation nutzen und können das Risiko ausrechnen. Für jüngere Menschen oder bei höheren Werten, da sollten Sie Ihren ärztlichen Menschenverstand bemühen, ob passt diese EGFR zu dem Alter des Patienten. Da funktioniert dann aber die Kidney Failure Risk Equation nicht mehr. Und da sollten Sie Ihrem Bauchgefühl Folge leisten. Und ich würde dann lieber einmal zu viel in die Nephrologie überweisen als zu wenig. Und die Behandlung, da bin ich ziemlich sicher, das bekommen Sie gut hin. Blutdruck einstellen können wir, Diabetes einstellen können wir und wenn eine Proteinurie im bedenkenswerten Ausmaß, also mehr als 300 Milligramm pro Gramm am Kreatinin besteht, dann ist im Regelfall ein SGLT2-Hämmer indiziert. Dazu sind in Deutschland ja zwei Möglichkeiten, Empagliflozin und Dapagliflozin sind dazu zugelassen. Und wenn Sie das machen und dann ein bisschen Monitoring betreiben, es gibt noch ein paar mehr Sachen, die man machen kann, aber das ist vielleicht etwas advanced und was für einen anderen Podcast.
Vielleicht gibt es ja dann irgendwann auch noch mal einen zweiten Teil. Mal schauen. Bis hierhin danke ich Ihnen, Herr Professor Genot, auf jeden Fall schon mal sehr herzlich für das Gespräch.
Ja, lieben Dank, Frau Bayer. Ich habe mich sehr gefreut, im Podcast der ZFA eingeladen worden zu sein. Dankeschön, dass ich da sein durfte.
Wir haben in dieser Folge einige Leitlinien und Studien angesprochen. Ich werde natürlich alle Quellen auch nochmal in den Shownotes verlinken. Dort erfahren Sie also noch mehr zum Thema, wenn Sie möchten. Sie finden dort außerdem die angesprochenen Artikel aus der Zeitschrift für Allgemeinmedizin. Als Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Allgemein- und Familienmedizin oder mit einem Abo bei springermedizin.de haben Sie Zugriff auf diese Inhalte. Und damit sage ich vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.
Die in diesem Podcast vermittelten Inhalte unterliegen dem wissenschaftlichen Wandel des Faches und erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Sie können weder als Grundlage für eine Diagnosestellung noch für den Beginn, die Änderung oder die Beendigung der Therapie einer Erkrankung herangezogen werden. Sie ersetzen in keinem Fall eine persönliche ärztliche Beratung.